Radio 1. Fantastische Tierwelten.
Ja, und zwar wie immer mit Paul Wernicke, den ich sehr herzlich am Telefon begrüße. Hallo.
Vielen Dank, Caro. Hallo.
Also, Paul, wir haben ja hier schon sehr viel über Tiere gesprochen und du hast dann immer so erzählt, was du uns mitteilen wolltest, was dir selber gerade im Kopf rumging. Jetzt hast du dich entschlossen, diese kleine, feine Rubrik hier zu öffnen und Hörerfragen zuzulassen. Wie hast du dir das vorgestellt?
Ja, auch Hörerinnen schreiben mir und HörerInnen wahrscheinlich auch, weiß nicht, ob die sich dann sofort so outen. Ich kriege E-Mails und ich kriege da so tolle Fragen und dachte, ich finde immer so schade bei den richtig guten Fragen, was eigentlich jede Frage ist, die jetzt nicht verarschend gemeint ist. Weißt du, wenn man so jemanden mit der Frage aufs Glatteis führen muss, das sind die einzigen doofen Fragen, nicht muss, sondern will. Das sind die einzige Kategorie doofe Fragen, sind diese, die aufs Glatteis führen. Alle anderen finde ich eigentlich hervorragend, weil die diese Neugier befeuern.
Also auf dem Schulhof bist du King mit solchen Fragen, ne? Aber überall überall anders, genau, ist es unangebracht.
Überall anders nicht. Andere partizipieren zu lassen, finde ich einfach ganz hervorragend.
Ja, und wie hast du dir das, also was für Fragen könnte man dir da stellen? Willst du da mal ein Beispiel machen?
Ich habe vorher nochmal mit einem Freund von mir telefoniert und der hat gesagt, du, mein Spruch, der mich immer begleitet bei meinen wildnispädagogischen Arbeiten, wenn ich mit Kindern draußen bin, der mich immer so glücklich wieder aus dem Wald kommen lässt, ist, wenn du in den Wald hineingehst und aus dem Wald rauskommst mit mehr Fragen, als du reingegangen bist, dann hast du alles richtig gemacht. Und seitdem ist er einfach, jedes Mal, wenn er rauskommt und unahnungsvoller, also eigentlich unwissender wieder rauskommt, als er reingegangen ist, glücklicher als vorher. Und in diese Richtung geht es. Und da gibt es ja unterschiedliche so Level von Fragen, würde ich mal sagen, weil ich werde auf gar keinen Fall auf jede Frage eine Antwort haben. Mhm. Also es gibt so die ganz einfachen Identifikationen, wer was fragen. Was ist das da für ein Vogel? Der macht so und so. Das ist eine geschlossene Frage. So hat Hugo, mein Freund, sie genannt. Und beim zweiten ist es eher eine offene Frage. Das wäre dann so eine Kontextfrage. Wenn du mich zum Beispiel fragst, die Amsel fliegt da immer in diesem Busch. Was könnte die da machen? Da muss ich noch mehr Fragen stellen, da muss ich dich nochmal rausschicken. Und dann gibt es so, ich habe sie genannt, die horizonterweiternden Fragen oder wir sagen dir die Fragen, die einfach eigentlich mit einer Gegenfrage nur beantwortet werden können, weil ich die selber gar nicht beantworten kann. Die musst du selber beantworten.
Also ich denke, ich habe das Prinzip verstanden. Ich würde es gerne mal vormachen, wie das laufen könnte. Ja? Ich habe letzte Woche in Mecklenburg-Vorpommern den Seeadler beobachten dürfen. Ich wusste das nicht alleine, dass das der Seeadler ist. Das haben mir meine Gastgeber verraten. Das hätte ich nicht rausbekommen. Aber ich habe ihn gesehen, wie er immer Kreise flog. Jetzt wüsste ich gern, wieso macht er das?
Genau, und jetzt wäre meine erste Frage, zu welcher Tageszeit war das?
Das war mittags.
Also es ist sehr offensichtlich, wenn die Thermik, der Boden hat sich erwärmt, die Thermik steigt hoch, dann kreisen sie, um einmal ihr Revier abzudecken, um nach Nahrung zu suchen, um eventuell Nahrungskonkurrenten auch zu entdecken in ihrem Revier, mit ihren Partnern Kontakt zu halten etc. Das wären Ideenantworten. Und das wäre die Kategorie 2. Das wäre sofort, das hat ja mit dem Kontext zu tun.
Ja, ja.
Kategorie 1 könnte ich aber noch weiter bohren und könnte sagen, was war es denn für Seeadler? War es ein altes Weibchen oder war es ein jüngeres Weibchen?
Also,
oder war es überhaupt ein Weibchen oder ein Männchen?
Auf die Entfernung wirklich für mich absolut nicht zu erkennen. Ich hätte es ja selber gar nicht gewusst. Ich sah nur wirklich diese majestätischen Kreise. Ist der Seeadler, also da, wo er kreist, auch zu Hause?
Das ist eindeutig mit Ja zu beantworten in dieser Jahreszeit, weil die jetzt schon auf dem Horst sitzen und jetzt schon brüten. Das heißt, wenn es ein territoriales Männchen oder Weibchen ist, ist es mit Ja zu beantworten. Wenn es ein nicht verpaartes Männchen ist, dann ist es fraglich. Genau.
Ach so, das nicht verpaarte Männchen, das ist sozusagen, das ist einfach noch nicht so weit, sich
da
ein selber...
Da hat keinen eigenen Horst. Ne? Ich glaube, sie werden erst im zweiten oder dritten Jahr, dann müsste ich selber nachschlagen, erst überhaupt geschlechtsreif und dann sind sie natürlich unterwegs auf Nahrungssuche und werden aus den jeweiligen Revieren auch verscheucht.
Okay, allerletzte, was ist denn das Größte, was der so fressen würde? Ein Huhn? Kann der ein Huhn fressen?
Oh ja, locker, der könnte einen Huhn fressen. Ob er es kriegt, ist die Frage. Aber von der Größe eines Huhnes kann er alles wegschleppen, sogar noch größer.
Ach du meine Güte.
Ja.
Ich hatte zwar gesagt, letzte Frage, aber nur eine allerletzte. Ist er monogam?
Ja. Seeadler sind, solange beide Partner leben, sind sie lebenslang treu.
Ach, ich wusste, das Thema Seeadler kommt gut. So, und jetzt kommen Sie aber ins Spiel. mitmachen@radio1.de. Sie kennen diese E-Mail-Adresse eventuell schon. mitmachen@radio1.de. Wenn es etwas gibt, das Sie mal von Paul Wernicke wissen möchten, denn der Mann kennt sich natürlich sehr gut aus. Ich danke dir.
Vielen Dank für die guten Fragen.
Ja, tschüssi.
Ciao.